Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Ferda Attermann. Guten Tag, Frau Attermann.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Schreibt unter anderem beim Spiegel die Kolumne mit dem Titel Heimatkunde, ist auch Mitbegründerin der Initiative Neue Deutsche Medienmacher. Frau Attermann, es ist relativ grau draußen, wenn wir mal so durch die Studiofenster gucken. Sie haben ja, als Sie eben reinkamen, gesagt, dieses graue Novemberwetter macht Ihnen keine Freude. Wie kommt's? Ich meine, da kann man doch eigentlich auf gute Gedanken kommen, wenn man sich zurückzieht aufs Sofa.
Nein, ich komme da nicht auf gute Gedanken. Ich versuche mich die ganze Zeit mit Tee und Kerzen irgendwie bei Laune zu halten. An mir zehrt das total. Ich sehne mich nach Sonne und Licht.
Und was machen Sie im Februar?
Ich habe keine Ahnung.
Da schöpfen Sie Hoffnung auf den März oder wie?
Erstmal muss ich den Winter durchbringen. Über den Februar mache ich mir dann Gedanken.
Verstehe. Ich finde es ja eigentlich ganz schön, weil auch dann Weihnachten kommt. Und ich finde so diesen Eingang in die Dunkelheit eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder schön, weil man sich tatsächlich auf sich selbst zurückziehen kann.
Ein Vorteil für Sie.
Heute mit der Journalistin Ferda Attermann und wir zwei sind nicht alleine im Studio, sondern wir haben Gäste und zwar Hörer von Deutschlandfunk Kultur, die eine Mail geschrieben haben an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de und sich angemeldet haben für diesen Donnerstag fürs offene Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wenn Sie hier oder da sich einmischen wollen, dann tun Sie das bitte. Herzlich willkommen. Ferda Attermann, unser erstes Thema an diesem Tag ist die Aussage, mit der der Engländer Roger Hallam, der Mitbegründer der Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion, in der Zeit, in der Wochenzeitung der Zeit, auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat sich dort ausführlich zur deutschen Schuld gegenüber den Juden geäußert und dann aber gesagt, Zitat, der Holocaust sei nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte, also just another fuckery in human history. Er hat gesagt, sozusagen andere Genozide haben auch stattgefunden und dann gab es eben auch den Holocaust. Wie sehen Sie diesen Vergleich, Frau Attermann?
Na, also was ich bei ihm rausgelesen habe, ist, dass er die Einzigartigkeit des Holocaust in Frage stellt und das halte ich auf jeden Fall für falsch und auch das Zitat ist, er hat irgendwie gesagt, das sei auch nur ein normales Ereignis. Das geht natürlich gar nicht. Und ich wüsste auch nicht, was an anderen Genoziden und Völkermorden ein normales Ereignis sein soll. Nur weil sie immer wieder einmal stattgefunden haben in der Menschheitsgeschichte, ist das noch lange kein normales Ereignis.
Und die Organisation, also gerade auch die deutsche Seite von Extinction Rebellion, hat sich auch direkt dann distanziert. Wir hören mal Annemarie Bolski.
Wir distanzieren uns von Roger Hallams Aussagen, die verharmlosend und relativierend sind. Einen so unbedachten Umgang mit der Geschichte, den dulden wir nicht. Roger Hallam ist nur eine Person. Wir sind eine dezentrale, organisierte, bunte Klimabewegung, die gegen die Tatenlosigkeit der Regierung in Bezug auf die Klimakrise kämpft.
Und auch andere haben reagiert. Heiko Maas hat reagiert, hat gesagt, eben der Holocaust ist einzigartig, unmenschlich und das müsse uns immer bewusst sein, damit wir eben sicherstellen, dass es nie wieder passiert. Robert Habeck hat gesagt, Extinction Rebellion müsse sich von Hallam distanzieren. Und Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, meinte, er hat sich sehr geärgert, warum antisemitisches und rechtsradikales Framing hier so genannt wird, wenn es doch eigentlich um den Klimaschutz geht. Und die Frage kann man sich tatsächlich stellen, denke ich.
Die Frage kann man sich natürlich stellen. Was ich interessant finde, ist schon ein Streit, den er möglicherweise angedeutet haben kann. Also vielleicht erstmal, es passiert ja oft, dass Menschen im Ausland den Holocaust, die Nazizeit anders bewerten als bei uns. Da gibt es einen, ich sag mal, lockereren Umgang, als wir ihn haben. Und ich finde es sehr gut, dass wir den nicht haben. Darauf prallt das jetzt hier wieder. Ne? So Extinction Rebellion in Deutschland ist sozusagen konfrontiert mit der ausländischen Sicht auf etwas. Aber wenn Heiko Maas sagt, das sei unmenschlich gewesen, da wäre ich zum Beispiel nicht dabei. Also genau das, so kann man das ja auch lesen, was Hallam gesagt hat, nämlich, dass es zur Menschheitsgeschichte dazugehört. Das macht es, finde ich, weder normal, noch sollte man deswegen damit lockerer umgehen. Aber es ist eben leider doch menschlich. Und dieses Entmenschlichen der Tat, das ist tatsächlich etwas, was ich auch schwierig finde. Dass wir so tun, als sei da irgendwas außer dem Ruder gelaufen und passiert, was eigentlich nicht passieren kann. Denn dann lernt man nicht daraus, es kann eben doch wieder passieren. Also es gibt dieses berühmte Zitat, es ist passiert, also kann es wieder passieren. Und das ist, glaube ich, die wichtige Erkenntnis daraus.
Mhm. Menschlich oder nicht menschlich, auf jeden Fall einzigartig, weil eben systematisch, industriell, bürokratisiert eine Ermordung von 6 Millionen Juden eben durch die Nazis.
Und vielen anderen Menschen übrigens, die man gerne vergisst, also oft vergisst
richtig,
in dieser Erzählung.
Jetzt ist die Frage, ist in so einem Kontext überhaupt ein Vergleich zulässig? Mhm. Und das haben wir heute früh den Historiker Jörn Leonhardt gefragt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas in Freiburg. Hier ist, was er geantwortet hat.
Wir müssen vergleichen. Wir lernen die Welt vielleicht überhaupt nur kennen durch den Vergleich. Ich glaube, dass wir uns die Welt erschließen über Vergleiche zwischen Zeiten und Räumen. Aber zum Vergleich gehört, wenn Sie so wollen, die Analogie als Krückstock, als eine Krücke, die wir dann vielleicht auch loswerden, wenn wir erkennen, dass wir die Unterschiede erkennen, dass der Holocaust nicht dasselbe ist wie ein Kriegsverbrechen im 18. Jahrhundert.
Also, dass man sozusagen sagt, ein Vergleich dient dazu zu sagen, wir können es eben nicht vergleichen.
Macht auf jeden Fall Sinn. Es war sehr interessant, er hat das ja verglichen mit den Belgiern im Kongo und auch da hat ein Genozid stattgefunden und ich kannte den gar nicht, habe mir das angeguckt. Da sind offenbar 6 bis 8 Millionen Menschen umgebracht worden durch einen belgischen Staatskonzern, der da eben in der Kolonialzeit um 1900 herum vor Ort war. Und ich finde, die Frage ist eher, warum haben wir das nicht auch im Blick? Und nicht, das wird schon nicht so schlimm sein wie die Nazi-Zeit. Grundsätzlich ist ich finde, eigentlich muss man es so sehen. Wir haben in Deutschland einen sehr expliziten, starken Umgang mit Erinnerungskultur, mit dem Nationalsozialismus. Und das ist, finde ich, Deutschlands Stärke. Und auch das ist einzigartig, habe ich den Eindruck. Und das finde ich super, ehrlich gesagt.
Gut, aber Herr Hallem würde da antworten, die Deutschen sind erstarrt in ihrem Schuldbewusstsein. Die deutsche Kultur sei traumatisiert, hat er gesagt. Wir haben dazu auch noch mal Jörn Leonhardt, den Historiker, befragt.
Das hat nicht gelähmt. Das hat, würde ich sagen, gerade den Blick über den Tellerrand weit über die internationale Forschung hinaus geöffnet. Insofern würde ich sagen, genau das Gegenteil ist passiert. Und Hallem hat an der Stelle, um es deutlich zu sagen, auch keine Ahnung davon, was wir heute über den Holocaust wissen und wie wir geschichtspolitisch mit ihm umgehen.
Also im Grunde ähnliche These, wie Sie sie eben formuliert haben.
Ich habe auch den Eindruck, dass Roger Hallem, ehrlich gesagt, sich einfach nicht so gut auskennt, wenn man das aus der Ferne mal so sagen kann. So liest sich das zumindest.
Gut, er wollte ein Buch schreiben, 125 Seiten, Common Sense heißt dieses Buch, beim Ullstein Verlag. Der Verlag wird das jetzt nicht veröffentlichen, hat es sozusagen jetzt einfach gestoppt. Wir wollten gerne mit ihm sprechen, haben auch von Deutschlandfunk Kultur aus ein Interview versucht zu bekommen, aber er will uns keins geben. Und zu Gast in dieser Stunde die Hörer von Deutschlandfunk Kultur, die hier im offenen Studio zu Gast sind, sich angemeldet haben per E-Mail. Wenn Sie auch mal dabei sein wollen, schreiben Sie uns eine Mail an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Und auch hier an meiner Seite Ferda Attermann, Journalistin, Autorin, Spiegel-Kolumnistin. Peter Handke hat den Nobelpreis bekommen, das wissen wir alle. Am 10. Dezember ist dann die Preisverleihung in Stockholm. Diese Ehrung hat große Diskussionen ausgelöst, weil ihm ja vorgeworfen wird, dass er sich mit Serbien solidarisiert habe und dass er die von den Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert habe. Auch bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic war er dabei, hat da auch eine Rede gehalten. Das ist ihm vorgeworfen worden. Jetzt hat er sich in der Zeit, nochmal die Tageszeitung, die Zeit haben wir eben schon zitiert, jetzt nochmal die Zeit, da hat er sich nämlich geäußert. Und was hat er gesagt? Er sagt, es sei ihm um Gerechtigkeit für Serbien gegangen. Er habe niemals Sympathien für Milosevic geäußert. Zitat, ich habe mich keinen Augenblick verbeugt, weder innerlich noch äußerlich. Frau Attermann, jetzt hat er sich also so geäußert. Ist jetzt alles gut in diesem Streit?
Keineswegs. Es geht ja bei sowas darum, was also sozusagen Taten auch sagen und nicht nur die Person selber darüber dann sagt und urteilt. Und Fakt ist, dass er die Trauerfeier eines verurteilten Kriegsverbrechers besucht hat. Und da jetzt irgendwie zu sagen, damit habe ich nichts gemeint, finde ich ehrlich gesagt nicht sehr überzeugend.
Na, so hat er es auch nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, ich habe damit nichts gemeint, sondern er hat gesagt, ja, ich war da. Denn Milosevic hat bei einer der letzten Abstimmungen dafür votiert, Jugoslawien nicht aufzulösen. Sein Begräbnis war auch das Begräbnis von Jugoslawien. Hat man vergessen, hat er weiter gesagt, dass dieser Staat gegen das Hitlerreich gegründet worden ist. Also er sagt immer wieder, es ging ihm niemals um Serbien, sondern immer um den Vielvölkerstaat Jugoslawien.
Ja, aber er hat in seinen Schriften eben nicht von Jugoslawien gesprochen, sondern von Serbien. Und also er widerspricht sich da einfach, kann man nicht anders sagen. Hinzu kommt ja noch etwas. Also er bekommt einen Preis, der, ich hatte nachgeguckt, wofür der Nobelpreis, der Literaturnobelpreis steht. Und er steht eben nicht nur für sozusagen den literarischen Erguss, sondern schon auch für die Botschaft, die diese Person aussendet. So, das konnte man ziemlich eindeutig rauslesen. Ich habe die Formulierung leider, weil sie etwas verschwurbelt, übersetzt es nicht exakt im Kopf. Und das heißt, da wird ja immer auch eine Person ausgezeichnet. Und diese Person ist nun mal auch dafür bekannt, dass sie sich verächtlich gegenüber Frauen geäußert hat, dass er, also sie, die Person, eher der Mann, der Autor, eben ganz offensichtlich die Nähe zu Kriegsverbrechern nicht gescheut hat. Und das sind alles Statements, die für sich stehen. So. Mm. Und das finde ich schon schwierig nachzuvollziehen. Ein Nobelpreis ist jetzt nicht irgendein Preis.
So. Sicher nicht. Ich persönlich habe ihm das abgenommen, dass es ihm tatsächlich um Jugoslawien ging und dass da für ihn eben sehr viel auch familiär mit verbunden war. Allerdings diese Trennung, also dann, dass man sagt, hier wird eben ein literarisches Werk ausgezeichnet und das wird ausgezeichnet, nicht so sehr der Mensch. Das ist in der Tat, würde ich denken, auch schwierig, da eine Trennung zu vollziehen.
Es ist grundsätzlich so, dass es bei Persönlichkeiten der Öffentlichkeit dieses Trennen von Werk, also von Oeuvre und Person, das funktioniert nicht. Man muss aber noch eine Sache sagen, es ist mir ehrlich gesagt, mir geht es nicht darum, ob er und was er wie gemeint hat, sondern dass dieser Preis an eine Person, die diese Nähe zu Milosevic gehabt hat, für Menschen, die von dem Bosnien-Massaker betroffen sind, auch eine Botschaft ist. Also es geht gar nicht immer nur darum, was denkt jetzt Peter Handke und wie fühlt er und was hat er gemeint, sondern es geht darum, welches Signal sendet dieser Preis aus und der ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die sich für Menschenrechte stark machen. Ich kann das nicht anders werten, ehrlich gesagt.
Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob er das unterschreiben würde, dass er eine Nähe zu Milosevic gehabt hat. Hier sagt er also in dem Zeit-Interview, er hätte nie Sympathien für Milosevic geäußert, nie. Er habe ihn hier, schreibt er, ich habe ihn kein einziges Mal gesehen. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, da war er Gefangener in Den Haag. Und dann fragt die Zeit, ja, aber Sie sind natürlich hingegangen. Und er sagt, natürlich, warum, sagt Handke, ich wollte ihn anhören.
Er war tot.
Nein, das war, als er im Gefängnis war in Den Haag.
Ach so. Es geht aber ja auch nicht darum, dass er mit ihm gesprochen hat. Also zur Trauerfeier einer Person zu gehen, die im Kriegsgefängnis, also wie sagt man, in der Kriegsgefangenschaft, nein. Als Kriegsverbrecher war er im Gefängnis. So, da ist er gestorben. Und zu so einer Trauerfeier einer solchen Person zu gehen, ist einfach eine Botschaft. Also ich verstehe gar nicht, warum wir da so lange immer rumdiskutieren. Das ist so, da mag er noch so oft sagen, ihm ging es um Jugoslawien. Das ist, also
beziehungsweise
er ist ja,
darum, es anzuhören. Also ich meine, es ist ja
ich
gut.
Ich rede aber auch von einer Trauerfeier.
Als Schriftsteller, gut, aber ich habe jetzt von diesem Zitat hier aus der Zeit heute gesprochen, wo eben gefragt wird, warum sind Sie hingegangen? Ja, warum? Weil ich ihn anhören wollte, den Milosevic. Also das ist doch auch sozusagen eine Voraussetzung, dass man immer beide Seiten hört.
Ich habe auch kein Problem damit, dass er da mal hingegangen ist und sich mit ihm unterhalten hat. Das ist nicht der Punkt.
Okay, Sie sagen, er durfte auf keinen Fall zu der Trauerfeier reisen und dort eine Rede halten.
Er hat ja noch mehr gemacht. Er hat ja auch immer wieder darüber geschrieben, dass wir im öffentlichen Diskurs Serbien ungerecht gegenüber sind. Und Serbien war einfach ein Land, das ziemlich klar gegen internationale Rechte verstoßen hat. So. Und das mag er zu einseitig finden, da mag es auch was Gutes gegeben haben, aber das ist so ein bisschen wie, es war nicht alles schlecht. Damit habe ich ehrlich gesagt, wir reden ja hier nicht über Peter Handke als Person, sondern über den Nobelpreis. Verdient so eine Person einen Nobelpreis? Ich würde das für sehr schwierig halten, oder ich halte das für sehr schwierig.
Klares Plädoyer von Ferda Attermann, dass Peter Handke eigentlich nicht würdig ist, den Nobelpreis zu bekommen. Am 10. Dezember wird er verliehen. Amnesty International sagt, Google und Facebook seien eine Gefahr für die Menschenrechte. Warum? Weil sie einen unkontrollierten Überwachungskapitalismus pflegen würden. Unkontrollierter Überwachungskapitalismus, das ist ein starkes Wort, Frau Attermann. Hat Amnesty recht?
Ja.
Also komplett unkontrolliert und darauf aus, uns zu überwachen und darauf aus, daraus Kapital zu schlagen.
Naja, es gibt, also das ist wie überall, zum einen wissen wir ja, dass das Internet relativ weitgehend ein Eldorado ist sozusagen, also sehr viele Gesetze gibt es da nicht, die greifen und wir haben ja auch vor ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr gemerkt, wie schwierig es ist, da gesetzliche Regelungen einzuführen, als es um YouTube und die Videos ging. Aber man muss schon sagen, weitestgehend ist das ein ziemliches Eldorado im Internet. Also man kann da rein und die Firmen können da auch relativ viel machen. Ich habe vor kurzem einen Gentest durchgeführt, jetzt oute ich mich mal, weil ich das aus Recherchezwecken, ich fand das wahnsinnig spannend, aber es war unfassbar, was ich da im Internet sozusagen online an Informationen über mich preisgegeben habe und ich habe keine Ahnung, was sie damit machen. So.
In der Tat finde ich mutig, das im Internet gemacht zu haben. So.
Das geht nicht anders. Also das ist immer gekoppelt, aber das ist eine lange Geschichte.
Weil man da eben genau das Netzwerk nutzt, ne? Um diese Daten bekommen zu können.
Genau, da muss man dazu sagen, jetzt das Beispiel, das ich angebracht habe, war ja ein freiwilliges. Wenn man ein Facebook-Profil hat, ist es auch ein freiwilliges. Bei Google ist es ja schon so, dass das so eine Art Marktmonopol hat. Wenn ich etwas google, wir nennen das ja jetzt auch schon so, dann gehe ich eben ins Internet. Ins Internet gehen heißt für viele Menschen zu Google gehen und alles, was man da macht, wird eben erfasst. So. Und das wissen ganz viele Menschen nicht. Und was dann damit gemacht wird, auch nicht.
Also tatsächlich wissen das viele nicht und deswegen müssen wir uns darüber bewusst werden, was wir Google so alles erlauben, sagt auch der Wissenschaftsjournalist Adrian Lobe, mit dem wir gesprochen haben heute.
Wenn man die Buchungsbestätigung einer Pauschalreise an sein Google-Mail-Postfach schickt, scannen Algorithmen den Inhalt und verknüpfen im Kartendienst automatisch Zeit und Ort. Die Folge, wer zum Beispiel sein gebuchtes Hotel an der Algarve auf Google Maps anschauen möchte, findet dort zu seiner Verwunderung gleich den vorher gebuchten Reisezeitraum. Das heißt, Google weiß, wann und wo seine Nutzer sind, was sie dort tun, wohin sie fahren, in welches Restaurant sie gehen und was sie suchen.
Also spätestens dann, wenn das so aufploppt, wissen wir ja tatsächlich, dass Google das alles weiß. Im Grunde sind wir uns dessen schon bewusst. Was muss also passieren?
Naja, die Frage ist ja, also was muss passieren? Es muss das passieren, was Amnesty letztlich auch fordert, rechtsstaatliche Rahmenbedingungen, die Menschen eben schützen, die Menschen informieren darüber, was mit ihren Daten passiert. Weil das, was wir jetzt gehört haben, ist sozusagen, das und das wird erfasst. Aber was passiert eigentlich damit? Und super interessant ist ja, dass Google politisch motivierte, zielgruppengerichtete Wahlwerbung jetzt einschränken will.
Genau, so. Das sagt Google nämlich von sich aus, erstaunlicherweise.
Ja, aber man muss sich überlegen, kurz nochmal, was heißt das eigentlich? Das heißt ja, dass ich bislang von Google die Wahlwerbung bekommen habe, von dem Google denkt, dass das für mich die richtige ist. Und Wahlwerbung anderer Parteien, von denen Google annimmt, dass die bei mir eh nicht fruchten, die bekomme ich erst gar nicht. Also was das über demokratische Prozesse aussagt, das vorgefestigte, also nach Algorithmen offenbar ermittelte und möglicherweise schon leicht vorgefestigte Meinungen noch bestätigt werden, das wissen wir ja spätestens seit dem Facebook-Skandal. Also das hat Auswirkungen auf alles eigentlich, auf unser gesamtes System.
Da wird sozusagen eine Meinung, die wir haben, auf diese Weise nochmal verstärkt. Und wir leben dann in dieser viel beschriebenen Blase. Und was Google jetzt machen will, das sogenannte Zielgruppentargeting soll sich nur noch auf Alter, Geschlecht und Postleitzahl beschränken. Jetzt haben wir natürlich in der Redaktionskonferenz auch gesagt, wahrscheinlich Alter, Geschlecht und Postleitzahl reicht einfach, um alles über uns zu wissen.
So. Ja, ehrlich gesagt, so hat es die Post bislang auch gemacht. Die Post selber verkauft ja auch Daten und Zugänge und man kann dann eben über die Post als Partei oder andere Organisation Werbung einwerfen lassen und die sagen einem, hey, in der Gegend habt ihr dann die besten Chancen. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so unüblich und natürlich kann man auch das hinterfragen. Also wenn jetzt gesagt wird, wir brauchen rechtsstaatliche Rahmenbedingungen, dann heißt das nicht, dass Google schon super fortschrittlich ist und so wie sie es jetzt machen oder machen wollen demnächst, ist es besser. Sondern das Problem ist, wir können nicht darauf hoffen, dass Konzerne, die auf Gewinnmaximierung aus sind, von sich aus Menschenrechte schützen. So funktioniert das nicht.
Deswegen haben wir in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz ja schon und die Regierung hat versucht, einige Schritte zu unternehmen und Amnesty sagt jetzt also, keine dauerhafte Speicherung unserer Daten mehr, keine individualisierte Auswertung unserer persönlichen Daten, das soll nicht mehr erlaubt werden. Oder wir sollen das als Nutzer auch Google nicht mehr erlauben müssen. Denn bisher müssen wir ja, wenn wir die Suchmaschine nutzen wollen, immer drücken, ja, weiter, bis wir dann alles annehmen, akzeptieren, was uns da so vor geschrieben wird.
Das sind ja auch nur Beispiele, ne? Google und Facebook. Also jedes Mal, wenn ich etwas mit meiner EC oder Kreditkarte bezahle, wird es ja auch digitalisiert und irgendwo gespeichert und dann weiß man, was ich gekauft habe. Und wenn ich es mit Bargeld bezahle, weiß es halt erstmal niemand, wo und was ich gekauft habe, wann. Hm. Und all diese Daten, ehrlich gesagt, also wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie viel man von sich an wen auch immer, man weiß es ja gar nicht genau, preisgibt an Informationen, das ist schon gruselig.
Dann wird man vielleicht am Ende eine Offlinerin. Es gibt ja dieses schöne Buch von Bijan Moini, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe, aber wo er genau das Leben eines Offliners beschreibt, so in 20 Jahren oder so. Jemand, der sich entscheidet, überhaupt keine digitalen Dienste mehr zu nutzen.
Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Ich genieße natürlich auch den Service, den viele Sachen da bieten, auch Google, keine Frage. Aber ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich muss selber aufpassen, dass ich nichts Falsches von mir preisgebe.
Sagt Ferda Attermann, Journalistin und unter anderem auch Spiegel-Kolumnistin hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Wenn Kinder oft traurig sind, wenn sie niedergeschlagen sind, wenn sie auch kein Interesse mehr an dem haben, was sie eigentlich früher gerne gemacht haben, wenn sie also oft zum Beispiel gesungen haben, gerne rausgegangen sind und all solche Dinge plötzlich nicht mehr tun, dann könnten sie eine Depression haben. Fast 2% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben eine Depression, eine diagnostizierte Depression, muss man dazu sagen. Das besagt eine heute veröffentlichte Studie von der DRK-Krankenkasse. Die Kasse hat dafür mehr als 370.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren betrachtet, also die Daten ausgewertet im Jahr 2017. Hier zu Gast im Studio Ferda Attermann, Journalistin und Autorin. Was sagen Sie über so ein Ergebnis, Frau Attermann? Fast 2% kann man sagen, naja, sind so viele nicht, aber sind eben doch 2% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die eine diagnostizierte Depression haben.
Na, das heißt ja, dass wahrscheinlich in jedem Jahrgang, in jeder Schule mehrere Kinder dabei sind. Und ich würde auch erstmal sagen, 2% klingt jetzt nicht nach Alarmzahl. Auf der anderen Seite wundert es mich auch nicht, dass es Kinder gibt, die depressiv sind. Kinder sind ja erstmal, glaube ich, so positiv, blicken sie in die Welt und haben ja noch nicht so einen Rucksack, den sie mit sich rumschleppen. Und wenn das doch schon so früh passiert, dass Kinder eben so Depressionen haben und darunter leiden, dann würde ich sagen, da müssen wir uns schon Gedanken machen und auf so eine Studie muss dann auf jeden Fall auch was folgen.
Christiane Habermals aus dem Hauptstadtstudio hat sich die Studie ganz genau angeguckt. Frau Habermals, wie schlüsseln sich diese Zahlen genau auf und welche Unterschiede gibt es vor allem auch zwischen Mädchen und Jungs?
Also die Zahlen schlüsseln sich es wird unterschieden zwischen Depressionen und Angststörungen und beide haben liegen die Zahlen etwa bei 2%, also 2% der Schulkinder bis 17 Jahre, also minderjährigen Schulkinder, die bei der DRK versichert waren. Das ist aber relativ repräsentativ, weil die DRK die drittgrößte Krankenkasse ist und auch was so soziale Bildung angeht und soziale Herkunft auch relativ repräsentativ ist, also von den versicherten Zahlen her, also 2%. Depressionen. Jedes vierte Schulkind zeigt aber psychische Auffälligkeiten. Und wenn man das hochrechnet, diese 2% Depression und Angststörung, dann kommt man etwa auf 238.000 Kinder in Deutschland, die so stark unter Ängsten oder Depressionen leiden, dass sie einen Arzt aufsuchen. Und das wurde heute auch nochmal gesagt, es ist ein Anstieg um 5% gegenüber Daten aus dem Vorjahr. Und in den oberen Schulklassen sind doppelt so viele Mädchen wie Jungen betroffen.
Also viel mehr Mädchen als Jungen. Weiß man was über die Ursachen?
Also Ursachen sind eigentlich unklar. Natürlich Leistungsstress in der Schule, Social Media, Smartphone, Mobbing. Heute gab es eine Psychotherapeutin, die bei der Vorstellung dabei war, die das ganz schön zusammengefasst hat.
Kinder und Jugendliche haben heute viele Möglichkeiten, aber auch viele Risikofaktoren. Das ist einfach, sich zurückzuziehen, sage ich jetzt mal, viel im Netz zu sein, sich dem Leben nicht so sehr zu stellen und sich zu schonen. Gleichzeitig werden natürlich über Social Media und so weiter die Ansprüche an das eigene Leben immer höher. Und das führt oft dazu, diese Diskrepanz führt oft dazu, dass letztendlich Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden.
Da muss ich den Namen jetzt noch sagen, Gitta Jakob war das, die Psychotherapeutin, die heute die Studie mit vorgestellt hat.
Ja, ich meine, man hat ja über Depressionen gerade bei Kindern, Frau Attermann, eigentlich nie gesprochen. Kann man schon sagen, es ist fast ein Tabuthema.
Ja, ich glaube, aber vor allem sprechen wir über das, was wir erwarten. Und wir erwarten es, glaube ich, eben eher bei Erwachsenen. So. Aber Ich glaube nicht, dass das jetzt Tabu im Sinne von, man möchte nicht darüber reden, das glaube ich gar nicht.
Aber es für Eltern schon auch schwierig ist zu sagen, ja, könnte sein, dass mein Kind eben an zum Beispiel einer Angststörung leidet. Man sagt dann, naja, das ist, mag eben gerne das Smartphone und zieht sich halt zurück. Es ist halt so, weil das ja alle Kinder tun. Frau Habermals, ist über dieses Thema oder auch die Frage, ob das ein Tabuthema ist, gesprochen worden?
Ja, darüber wurde gesprochen und das wurde auch von dem Andreas Storm, dem Vorsitzenden des DRK-Vorstands, sogar auch ausdrücklich genannt als eine der Beweggründe, warum sie diese Studie überhaupt erhoben haben.
Das können wir nochmal abspielen. Für Jugendliche, die depressiv erkrankt sind und insbesondere für diejenigen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich haben, ist eine ganz belastende Situation diejenige, die dadurch entsteht, dass wir eine Stigmatisierung haben. Und deshalb müssen wir das Tabuthema Depression aus der Dunkelheitszone in die Öffentlichkeit bringen.
Also ganz klar, Tabuisierung, das ist ein ganz großes Thema. Und für die Jugendlichen, gerade in Schulen, ist es ganz schwer, damit umzugehen, offen umzugehen, zu sagen, ich habe ein Problem, ein psychisches Problem.
Ja, und natürlich auch für die Eltern, stelle ich mir vor. Also ich hatte die Frage jetzt tatsächlich eher so sozusagen in der öffentlichen Debatte verstanden. Da muss es kein Tabuthema sein. Aber für eine Familie selber zu sagen, mein Kind hat eine Depression, wirft natürlich erstmal auch ein schlechtes Licht auf einen selber. Was hat man falsch gemacht? Wirft auch ein schlechtes Licht vielleicht auf die Kinder, die kriegen irgendwas nicht gebacken oder sind schnell überfordert oder was auch immer da die Assoziationsketten sind. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass das total schwierig ist, damit umzugehen. Es ist ja schon für Erwachsene schwierig zu sagen, ich mache eine Therapie.
Oder gar, ich begebe mich in eine Klinik für einen längeren Aufenthalt. Genau. Ist nicht leicht,
das zu sagen. Und das familiäre Umfeld spielt natürlich auch eine große Rolle bei den Ursachen. Also heute wurden zumindest Risikofaktoren benannt. Also eine ist zum Beispiel eigene chronische Erkrankung von Kindern und Jugendlichen, also wie an Asthma, Neurodermitis, Leukämie, natürlich Adipositas erkrankt ist, der hat ein 4,5-fach erhöhtes Risiko. Und ein ganz großes Risikopotenzial liegt eben auch in den psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen der Eltern selbst. Also wenn die Eltern selber depressiv sind, dann haben die Kinder auch ein 3-fach erhöhtes Risiko, Depressionen auszubilden. Und das ist schon auch etwas, was das Ding, was das ganze Thema nochmal doppelt tabuisiert.
Ja, und jetzt hat Ferda Attermann gleich zu Anfang die Frage aufgeworfen, was folgt nun aus einer solchen Studie? Also zum einen, wir nehmen das auch nochmal bewusster wahr, wir sprechen drüber, aber sind noch andere Forderungen formuliert worden?
Ja, also die DRK hat jetzt für sich schon Schlüsse daraus gezogen. Sie haben jetzt ein Programm aufgelegt, um eben gerade diese Versorgungslücke nach dem Klinikaufenthalt oder dieses Loch zu füllen, in das die Jugendlichen dann oft fallen. Da gibt es für Erwachsene gibt es dann wieder Eingliederungshilfen. Das gibt es an Schulen nicht. Die haben dann oft zum Teil viel Zeit verloren. 4 bis 6 Wochen dauern diese Klinikaufenthalte. Die müssen wieder reinfinden. Da soll es jetzt Programme geben, die das vereinfachen und Hilfen anbieten. Und es soll auch insgesamt für Jugendliche Angebote geben, damit sie sich überhaupt erst selber damit auseinandersetzen können und rausfinden können, habe ich eigentlich tatsächlich eine krankhafte Depression oder bin ich nur, wie alle anderen Teenager auch, einfach schlecht drauf? Und das ist auch für Eltern natürlich eine ganz wichtige Frage. Wie kann man das auseinanderhalten? Wie kann man das abgrenzen? Zumal die Kinder, gerade kleinere Kinder, viel öfter dann über Bauchschmerzen klagen oder Kopfschmerzen, keine Lust haben zu spielen. Also die sagen ja nicht, ich bin depressiv oder mir geht es psychisch schlecht.
Morgen beginnt der Parteitag der CDU in Leipzig. Ich glaube, sogar beginnt heute Nachmittag schon. Einige Themen stehen da auf der Tagesordnung unter dem Motto Deutschlands starke Mitte. Und diese Überschrift ist also wirklich gefunden worden, wahrscheinlich auch gesucht worden. Wie können wir uns gut positionieren als starke Mitte? Frau Attermann, wird das der CDU gelingen?
Ich hoffe es ehrlich gesagt insgeheim manchmal. Aber wenn ich mir das gerade so angucke, bin ich mir da nicht so sicher. Das sind ja eher Flügelkämpfe gerade.
Wer könnte vielleicht einen positiven Schwung da reinbringen? Vielleicht die Frauen, eines der Themen auf dem CDU-Parteitag. Genau, dankeschön dafür.
Nicht ganz.
Sind die Frauen doch, funktioniert die Überleitung aus meiner Sicht? Also die Frauen sollen öfter in politische Ämter kommen. In der CDU sind insgesamt nur 20% der CDU-Bundestagsabgeordneten nämlich Frauen. Und die Frauenunion fordert eine Frauenquote bei der Aufstellung von Wahllisten. Frauenquote, immer wieder ein Reizwort. Ich denke, das könnte der richtige Weg trotzdem sein. Was sagen Sie?
Also ich habe bei Quoten grundsätzlich die Haltung, dass ich schon mal die Debatte darüber großartig finde, weil zum einen, weil da herrlich gestritten wird. Das ist eines der wenigen Themen, wo einfach alle eine Meinung haben, so sofort. Und zum anderen, wenn man nicht über Quote spricht, dann fehlt das Reizwort, um zu sagen, es muss sich was verändern. Und dass sich was verändern muss, also zum Beispiel in der CDU, aber auch sonst in der Gesellschaft, was den Anteil von Frauen angeht, ich denke, das ist unbestritten so.
Und das sagt auch die Kanzlerin.
Wir haben, was die Repräsentanz der Frauen anbelangt, mit über 50% in der Gesellschaft und 25% in der Mitgliedschaft, nicht genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei. Und das müssen wir auch unseren männlichen Kollegen sagen. Denn wenn die Bevölkerung in der Partei nicht repräsentiert ist, wird es natürlich auch immer schwieriger, die Wünsche einer Mehrheit der Bevölkerung auszudrücken, zu artikulieren und zu erkämpfen. Oder aber man geht an eine Aufgabe, die einem gestellt wird in der Geschichte, so heran, mit dem Willen, sie zu lösen. Und ich wünsche mir, dass die CDU eine Partei ist, die an alle Aufgaben, auch die der Integration, auch des Umgangs mit Flüchtlingen, so herangeht, dass wir sie lösen wollen.
Das hat Frau Merkel gesagt beim Festakt 70 Jahre Frauenunion im Mai letzten Jahres. Aber so insgesamt ist sie immer wieder kritisiert worden, weil sie nicht wirklich als die große Fördererin von Frauen aufgetreten ist.
Ja, wobei ich glaube, aufgetreten ist das entscheidende Wort. Also sie hat als erste Frau an der Spitze der CDU und als erste Bundeskanzlerin in der Tat, finde ich, auch sehr lange relativ geschwiegen zu dem Thema und sich nicht klar da positioniert oder zumindest hat sie versucht, das zu vermeiden, glaube ich. Das hat sich ein bisschen jetzt geändert, wie man hört. Das war ja letztes Jahr. Aber das kann ich auch erstmal verstehen als erste Frau in der Rolle. Sie hat das weiß, also erstmal, so es ist schwer, sich dann hinzustellen und erstmal zu sagen, so und jetzt will ich, dass 50% Frauen hinterherkommen. Aber was sie durchaus getan hat, wenn man sich anguckt, wie sie dann ihre Arbeitsteams aufstellt, dann hat sie wahnsinnig viele Frauen gefördert und an die Spitze sozusagen gesetzt. So, also sie schafft Tatsachen und das ist ehrlich gesagt auch sehr viel wert.
Gut, und jetzt wird sie abtreten, das hat sie auch schon gesagt. Ihr nachfolgen könnte Annegret Kramp-Karrenbauer eventuell. Die verdankt ihren Aufstieg in den Parteivorsitz der Unterstützung der Frauenunion. Aber jetzt auf dem Parteitag wird es interessant sein, wie sie sich da positioniert. Denn wenn sie sich für eine verbindliche Quote ausspricht, dann verdirbt sie sich mit dem einen Teil der Delegierten. Und wenn sie es nicht tut, verscherzt sie sich vor allem mit den Frauen.
Ja, es läuft ja offenbar ein bisschen darauf hinaus, dass sie das so vermeiden werden. Und dann in einer Kommission wird das, also wie so eine Gerichtsverhandlung, die man dann doch nicht macht, sondern das Ganze in so einem Deal am Rande klärt und dann verhandelt. So wird das wahrscheinlich laufen. Was total schade ist, ehrlich gesagt. Also wir haben einen Frauenanteil von 30% im Bundestag. Die CDU selber sieht da nicht besonders besser aus. Und insgesamt hat die CDU, wie man eben schon hörte, mit 75% Männeranteil, ist das eine Männerpartei. Und dagegen muss man was tun. Und eine Frau oder zwei Frauen an der Spitze ändern da noch nichts. So.
Ferda Attermann sagt das mit Blick auf den CDU-Parteitag in Leipzig. Schön, dass Sie in dieser Stunde da waren, Frau Attermann, den Tag mit mir sortiert haben. Und schön auch, dass Sie hier waren, die Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie uns aufmerksam gefolgt sind. Und ich weiß nicht, was mir zu sagen bleibt. Eigentlich nichts mehr. Wir haben ganz schön viel besprochen in dieser kurzen Mittagsstunde, oder Frau Attermann?
Ja, heute waren es wirklich gefühlt viele Themen.
Viele Themen und auch November-Themen, ne?
Ja.
Jetzt gehen wir raus und ich weiß nicht, tanzen einen kleinen Mittagstanz oder so.
Die Musik hilft sehr.